Neulich sprach ich mit einigen Leuten darüber, wie ihr perfekter Tag aussehen würde. Und da kamen dann so verschiedene Ideen und Möglichkeiten hervor, sowas wie zum Beispiel morgens aufwachen in einer strohgedeckten Hütte an einem einsamen Strand irgendwo in Bali oder so, exotische Früchte frisch geschnitten als Frühstück, stille Zeit in einer Hängematte unter Palmen, Beachvolleyball, Surfen. Jeder hat da wahrscheinlich unterschiedliche Vorstellungen, was man als perfekt betrachtet. Was aber alle Vorstellungen gemeinsam hatten, war: an einem perfekten Tag kommt Leid, Schmerz und Trauer nicht vor. Nichts Negatives, auch nur ansatzweise Schmerzvolles, gehört zu einem perfekten Tag dazu. Und wie wohl die meisten wissen, wie es auch schon in der Kindergeschichte und in der Einleitung angeklungen ist, feiern wir heute in Deutschland den Pfingsttag oder auch das Pfingstfest. Und dieser Tag, der muss für die Jünger Jesu ein perfekter Tag gewesen sein. Die empfangen den Heiligen Geist, Wunder und Zeichen geschehen, 3000 Menschen bekehren sich an nur einem einzigen Tag und sie dürfen maßgeblich daran beteiligt sein. Das muss so ein perfekter Tag gewesen sein für die Jünger Jesu. Und den Predigttext, den wir uns heute anschauen, der bildet auch in gewisser Weise einen perfekten Tag ab. Und zwar einen perfekten Tag aus Gottes Sicht. Und Gottes Sicht ist manchmal ein bisschen anders als unsere Sicht. Und der Predigttext ist auch vielleicht das Gegenteil von einem Déjà-vu, der ist nämlich nicht so bekannt und relativ herausfordernd, aber ich bin überzeugt, dass wir dadurch eine Menge lernen können. Und wir schauen uns zuerst die ersten 9 Verse aus Sacharja 12 an, wo es um einen Tag der Rettung geht. Ich lese die ersten 9 Verse aus Sacharja 9. Ausspruch, Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum und auch über Juda. Es wird in Bedrängnis geraten zusammen mit Jerusalem. Und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. An jenem Tag, spricht der Herr, schlage ich alle Pferde mit Scheuwerden und ihre Reiter mit Wahnsinn. Über das Haus Juda aber halte ich meine Augen offen, während ich alle Pferde der Völker mit Blindheit schlage. Und die Fürsten von Juda werden in ihrem Herzen sagen: Die Bewohner von Jerusalem sollen Stärke nur in dem Herrn der Herrscharen, ihrem Gott, haben. An jenem Tag mache ich die Fürsten von Juda einem Feuerbecken unter Holzstücken und einer Feuerfackel unter Gaben gleich. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Und immer noch wird Jerusalem an seiner Stätte bleiben, in Jerusalem. Der Herr aber wird die Zelte Judas zuerst retten, damit der Stolz des Hauses David und der Stolz der Bewohner von Jerusalem gegenüber Juda nicht zu groß wird. An jenem Tag wird der Herr die Bewohner von Jerusalem beschirmen und der Stürzende unter ihnen wird an jenem Tag wie David sein und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Und es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Wie schon gesagt, ein recht ungewöhnlicher Text wahrscheinlich für Pfingsten, aber gebt dem Ganzen eine Chance und wir schauen gemeinsam, was das mit Pfingsten und was das mit uns heute zu tun hat. Bevor wir so richtig in den Text einsteigen, möchte ich kurz was zum Kontext erzählen, weil das mega wichtig ist für das Verständnis dieses Textes. Diesen Text, den schreibt der Prophet Sacharja. Sacharja, da war zusammen mit Haggai und Maleachi, waren das die letzten 3 Propheten, die dem Volk Israel Prophetie weitergegeben haben. Nach Sacharja und Haggai war nur noch Maleachi ein Prophet, der aufgetreten ist. Im jüdischen Talmud, im babylonischen Talmud, da steht den Überlieferungen zufolge, wich der Heilige Geist nach diesen 3 Propheten von Israel. Und dann kam eine lange Zeit der Stille, wo keine Prophetie mehr an das Volk Israel weitergegeben wurde. Und Sacharja, der lebt zu der Zeit, als das Volk, der Überrest des Volkes Israel aus dem babylonischen Exil zurück in ihre Heimat nach Israel, nach Jerusalem kommen, mit dem Vorhaben, sie wollen Jerusalem wieder aufbauen und sie wollen auch den Tempel wieder aufbauen. Und wer in den letzten Bibelabenden hier in der Gemeinde war, der hat das Buch Esra studiert und ist da eigentlich schon gut informiert, was so die ganzen Hintergrundgeschehnisse betrifft. Aber was ganz wichtig ist festzuhalten ist, dass Sacharja wendet sich hier an ein traumatisiertes Volk. Das Volk Israel, es hat eine absolut traumatische, traurige, schreckliche Vergangenheit. Sie haben erlebt, wie ihre Heimat zerstört wurde, wie sie in die Gefangenschaft geführt wurden, Familien wurden ausgerottet, das Gotteshaus wurde zerstört, die Hauptstadt wurde platt gemacht und eine ganze Generation hat 70 Jahre lang in der Gefangenschaft eines fremden Volkes verbracht. Und jetzt kommen sie zurück und das Volk hat irgendwie seine Identität verloren. Es ist ein traumatisiertes, trauriges Volk. Sie sehen die Ruinen, sie sehen den Tempel, sie sehen, dass vom Volk des Herrn nicht mehr viel übrig geblieben ist. Und an dieses Volk ergeht jetzt der Ausspruch des Herrn, wie wir gelesen haben. Und ich möchte gleich klarstellen, wenn wir uns diesen Text anschauen, dann habe ich heute nicht den Anspruch, jedes Detail und jeden Vers komplett auseinanderzunehmen, unter die Lupe zu nehmen und alle Einzelheiten zu klären. Das kann ich nicht, das ist auch nicht mein Vorhaben. Aber ich glaube, wir können trotzdem eine Menge aus der Bibel herausziehen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam anschauen. Der Ausspruch Gottes, der hier erwähnt wird, beginnt mit den Worten: Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Innern bildet. Also Gott nimmt hier Kontakt zum Volk Israel auf und er stellt sich erstmal selber vor. Er ergreift die Initiative und erklärt erstmal, wer er ist. Und das macht er anhand von drei Aspekten. Zum einen sagt er: Ich bin der Herr, der den Himmel ausspannt. Wir wissen heutzutage aus der modernen Wissenschaft, dass das Universum sich immer weiter ausdehnt. Diese Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausdehnt, die wird Hubble-Konstante genannt und die beträgt 67 Kilometer pro Sekunde. Also das Universum von heute ist größer als das Universum von gestern und das Universum von morgen, das wird größer sein als das Universum von heute. Und auch in Jesaja 40 zum Beispiel lesen wir, dass Gott das den Himmel ausspannt wie ein Schleier oder wie eine Zeltdecke. Das heißt, während Gott, der allmächtige Schöpfer, jeden Vogel mit Nahrung versorgt, jeden Grashalm sprießen lässt, jede Blume wundervoll kleidet, seinen Plan im Hintergrund souverän umsetzt, während Gott alles in seiner Hand hält, alles von ihm, durch ihn und zu ihm hin geschaffen ist, spannt er auch noch den Himmel immer weiter aus. Und im Hintergrund wächst alles, was er geschaffen hat, immer weiter. Es wird immer größer, immer mächtiger und je weiter die Menschen gucken können, desto mehr von Gottes Größe sehen sie und es hört niemals auf. Er spannt den Himmel wie eine Zeltdecke mit Leichtigkeit auseinander. Also wenn Gott sich hier Israel vorstellt, dann stellt er sich als ein mächtiger, souveräner, kreativer, starker Gott vor und als der Gott Israels. Der zweite Aspekt, der hier genannt wird, ist, er ist derjenige, der die Grundmauern der Erde legt. Also hier haben wir so das Bild eines Maurers, der die Erde so in Speis legt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so professionelle Maurer gesehen habt, wenn die mal so ein Haus in zwei Wochen mal eben so verklinkern. Da sitzt jeder Handgriff und jeder Stein sitzt hundertprozentig nach Schnur. Das sitzt alles und mit einer Leichtigkeit innerhalb von zwei Wochen ist so ein Haus verklinkert. Und genau das gleiche Bild ist auch hier, wenn Gott die Erde schafft und die Grundmauern dieses riesigen Universums und dieser Weltkugel baut, dann legt er das wie so kleine Steinchen einfach in den Speis, zack, 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 das ist für ihn kein Problem, er baut das in nur wenigen Tagen. Und der dritte Aspekt, der hier genannt wird, das ist, dass Gott derjenige ist, der den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Wir kennen das aus der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 2, Vers 7. Da steht, Gott schuf den Menschen und er blies ihm den Odem des Lebens ein, also den Atem des Lebens. Und daraus wurde aus dem Menschen, der ja eigentlich aus Lehm geschaffen war, eine lebendige Seele. Gott haucht das Leben in den Menschen. Also diese drei Aspekte, mit denen Gott sich hier vorstellt, die zeigen einfach, ich bin Gott. Ich mache den Himmel, die Erde und den Menschen. Ich bin der Erschaffer allen Lebens. Meine Macht hat kein Ende. Ich bin unfassbar groß. Und ich bin immer noch euer Gott. Und das, was ich euch jetzt, was wir in den nächsten Versen lesen werden und gelesen haben, das, was ich euch jetzt verspreche, bin ich auch absolut imstande auszuführen. Ich kann die Vorhersagen erfüllen, die Zacharia euch jetzt gerade mitteilt. Und in den Versen 2 bis 9 sehen wir dann, wie Gott das machen wird. Und wir lesen immer wieder diese Aussage, an jenem Tag wird das und das geschehen. An jenem Tag werde ich so und so verfahren. An jenem Tag wird das passieren. Und diese Formulierung, die kommt in dieser Prophetie, die von Zacharia 12 bis Zacharia 14 geht, insgesamt 16 Mal vor. 16 Mal sagt Gott, an jenem Tag mache ich XY. Und was hier wichtig für uns zu verstehen ist, hier handelt es sich nicht um einen 24-Stunden-Tag, einen spezifischen Tag, den man so klar datieren könnte. Hier werden viel zu viele Geschehnisse beschrieben, als dass das an nur einem einzigen Tag stattfinden könnte. Und auch an anderen Stellen der Bibel finden wir immer wieder so eine Aussage, die uns zeigt, dass es sich hier nicht um einen spezifischen Tag handelt. Zum Beispiel sagt Jesus in Johannes 4 zu der Frau am Brunnen, es kommt eine Stunde, da werden die Menschen Gott im Geiste und in Wahrheit anbeten. Und wir wissen, dass es sich da nicht um eine einzelne Stunde handelt, sondern die Aussage, die Jesus da macht, ist einfach, es kommt eine Zeit. Es wird eine Zeit geben, da wird Gott nicht mehr, wie Philipp richtig gesagt hat, nur im Tempel angebetet, sondern im Geist, weil der Körper der Tempel des Geistes sein wird. Und genauso ist es auch in den Propheten immer wieder, wenn diese Formulierung an jenem Tag auftaucht, dann meint es nicht diesen einen Tag, sondern es meint die komplette endzeitliche Zeitspanne, hier gerade die endzeitliche Zeitspanne, die sich auf Israel bezieht, was am Ende der Zeit unmittelbar vor Jesu zweitem Kommen dann geschehen wird. Und dann erklärt Gott, dass er Israel retten wird und zwar endgültig retten wird. Und er benutzt dafür auch wieder ein paar verschiedene Bilder. Das erste Bild sehen wir in Vers 2, das ist die Taumelschale. An anderen Stellen der Schrift wird das auch Taumelbecher oder Zornschale genannt. Und hier haben wir das Bild eines Bechers, eines Gefäßes, einer Schale, die bis zum Rand gefüllt ist mit einem starken alkoholischen Getränk. Und jeder, der das trinkt, der gerät ins Traumeln, der wird betrunken, der kommt zu Fall, er stürzt, er fällt hin, weil er so besoffen ist. Und das Bild, was hier benutzt wird, das gebraucht Gott immer wieder. Und er sagt, wenn ich meinen Zorn jemandem zu trinken gebe, dann wird er das trinken und er wird sich nicht mehr auf den Beinen halten können, sondern wenn jemand von meinem Zorn etwas abkriegt, der wird fallen, der wird hinfallen und sich böse Verletzungen zuziehen. Und dieses Bild, dieser Vers 2, der erfüllt sich schon in unseren Tagen, weil 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Und hier steht, Israel wird eine Taumelschale sein für die umliegenden Völker. Seit 1948 greifen ständig permanent die umliegenden Völker, sei es Ägypten, der Libanon, Irak, Jordanien und so weiter, immer wieder Israel an und sie beißen sich an Israel regelrecht die Zähne aus. Sie kriegen es nicht vernichtet, weil sich Gott zu Israel stellt und er macht es zu einer Taumelschale, zu einem Taumelbecher. Jeder, der daraus trinkt, wird zu Fall kommen. Das zweite Bild, was Gott hier wieder verwendet, ist, Israel wird zu einem Stemmstein werden. Das sehen wir in Vers 3. Da heißt es, dass jeder, der diesen Stein heben wird, wird sich daran wundreißen. Es gibt auch heutzutage noch einen Contest, der heißt Strongman Contest. Da nehmen starke Männer oder auch Frauen so große, schwere, bis zu 200 Kilo schwere Steinkugeln und dann müssen die so auf ihre Knie wuchten und dann auf ein Podest heben. Und je höher das Podest und je schwerer der Stein, desto stärker der Mensch, der es gehoben hat. Und bei diesem Contest kommt es ganz häufig vor, dass man sich die Unterarme aufreißt, die Knie wundschürft, die Brust, die Leute benutzen Kreide und Bandagen, um sich zu schützen, damit sie sich nicht wundreißen an diesem Stein. Und auch in der Antike wurden schon diese Steine benutzt, um Gewichtheben zu praktizieren, um körperliche Fitness und Wettbewerbe und so weiter auszuleben. Und genau das Bild wird hier verwendet. Und wer Israel versucht zu heben und wegzustemmen, der wird sich daran wundreißen. Aber hier sehen wir noch eine kleine Steigerung. Hier steht, alle Nationen der Erde werden sich gegen Israel versammeln. Das ist noch nicht eingetreten. Es kommt eine Zeit, da wird die ganze Welt einmütig gegen Israel kämpfen. Wir sehen jetzt schon so, dass die USA der mächtigste Verbündete von Israel schon immer gewesen seit der Staatsgründung, sich immer so ein bisschen mehr zurückzieht und es ist nicht ganz klar, wie lange wird die USA Israel noch unterstützen, wie lange werden die militärischen Mittel geliefert. Und so ein kleines bisschen deutet sich an, dass die Welt mehr und mehr gegen Israel sich richtet. Es wird öffentlich angeklagt, das Völkerrecht missachtet zu haben. Und wir merken, die Stimmung um Israel wird hitziger und es wird gefährlicher für Israel. Aber Gott sagt, Israel bleibt ein Stemmstein. Und in Vers 6 wird noch ein weiteres Bild genannt. Israel wird ein Feuerbecken unter Holzstücken sein oder eine Feuerfackel unter Getreidegarben. Also Israel ist klein, eine kleine Flamme unter ganz vielen Völkern, zahlenmäßig, militärisch, sogar vom Gebiet her ein kleines Land, absolut unterlegen. Aber so eine kleine Flamme in einem Getreidehaufen kann ganz schön viel ausrichten. Und eine kleine Feuerschale unter Holzscheiten aufgeschichtet kann ein ganzes Osterfeuer in Brand setzen. Und so wird auch Israel, hier steht Jerusalem, wird an seiner Stätte in Jerusalem bleiben. Das heißt, Israel wird angegriffen, aber Jerusalem wird nicht zerstört werden. Und das ist gerade für diese traumatisierte Generation, zu der Sacharja gerade spricht, ja so eine geniale Prophezeiung gewesen, dass Gott ihnen sagt, ihr baut jetzt gerade eure Stadt, die zerstört wurde, wieder auf, aber es wird nicht nochmal zerstört werden, beziehungsweise es wird eine Zeit kommen, da wird es nicht mehr zerstört werden. 70 nach Christus wird tatsächlich das, was die Juden zur Zeit Sacharias aufbauen, wird tatsächlich nochmal zerstört, weil Israel sich von Gott abgewandt hat. Und wieder kommt dieses ganze Projekt zum Erliegen und wieder wird der Tempel zerstört und wieder muss dieses Volk so ein weiteres Trauma erleben. Aber es wird eine Zeit kommen, und die ist jetzt noch nicht da, in der Jerusalem die Hauptstadt bleiben wird und für immer bleiben wird. Und wir wissen, dass Gott nach dieser ganzen Zerstörung Israel wieder zusammengeführt hat und sie jetzt in ihrem Land leben und Jerusalem wieder die Hauptstadt ist. Das Wichtigste aber in diesem Abschnitt ist der Vers 5. Da heißt es nämlich, und die Fürsten von Juda, die werden in ihrem Herzen sagen, die Bewohner von Jerusalem sollen nur in dem Herrn der Herrscharen, ihrem Gott, Stärke haben. Also während Israel angegriffen wird, während die ganze Welt sich gegen Israel richtet, wird sich Israel ihrem Herrn zuwenden. Sie werden sich Gott zuwenden, sie werden eine Erweckung erleben und sie werden sagen, dass ihre Stärke Gott ist. Und in Hosea 2, in den Versen 18 und 15, da heißt es, an jenem Tage geschieht's, spricht der Herr, da wirst du mich nennen, mein Mann und nicht mehr mein Baal. Dann will ich mir Israel in das Land einsehen und mich erbarmen über Lo-Ruhama. Und ich will sagen zu Lo-Ami, du bist mein Volk. Und Israel wird sagen, du bist mein Gott. Israel wird sich zu Gott wenden. Und zwar nicht nur zu dem Gott des Alten Testaments, wo sie irgendwie so einen Teil weglassen, weil Gott sich ja in Jesus offenbart hat, sondern sie werden sich wirklich zu dem ganzen dreieinigen Gott wenden und gerettet werden in der letzten Zeit. Also wir sehen in diesem ersten Abschnitt, dass Gott ein Gott ist, der rettet und dass er einen perfekten Tag für Israel plant, einen Tag der Rettung. Gott hat Gutes mit seinem Volk im Sinn. Gott will retten, er kann retten. Er ist der, der den Himmel ausspannt, der die Grundmauern der Erde legt und er ist zu allem fähig und er will retten. Und dieser Text, der bezieht sich ja erstmal nur auf Israel. Es geht um die nationale Rettung Israels, es geht um die Endzeit mit Israel und es geht auch nicht um einen perfekten 24-Stunden-Tag. In dieser Hinsicht hinkt natürlich mein Beispiel aus der Einleitung. Aber was wir hier sehen ist, es war nie Gottes Plan, nur Israel als Nation zu retten, also das Volk Israel vor seinen irdischen Feinden zu retten, sondern Gott hat immer Israels geistliche Rettung im Sinn. Er will sie nicht einfach nur von ihren Feinden befreien, damit die in Ruhe in diesem Land leben können, sondern er hat immer den Plan, das sehen wir aus der ganzen Schrift, dass er sein Volk zu sich zieht, dass er wieder in eine Liebesbeziehung mit seinem Volk zieht, dass jeder einzelne Jude, jeder Israelit ganz persönlich den Herrn annimmt und eine geistliche Rettung geschieht. Das war schon immer der Plan. Und diese ganzen Feinde von Israel sind in der Bibel auch immer ein Bild von Sünde und Teufel und nicht nur von irdischen Feinden. Und das Land Kanaan war nie nur ein irdisches Land, das gelobte Land, nie nur ein Fleck auf der Erde, sondern es hat immer das Bild des Paradieses, des gelobten Landes, des Himmels gehabt. Aber auch hier bei Israels Rettung ist noch nicht Schluss. Es war auch nie Gottes Plan, nur ein einziges Volk zu retten, also nur Israel zu retten. Zu der Frau am Brunnen sagt Jesus, die Rettung oder das Heil kommt von den Juden. Aber es bleibt nicht bei den Juden, sondern Jesus, der ein Jude war, kommt auf diese Erde, wird als Jude geboren. Aber dann lesen wir in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und wenn hier steht, Gott hat die Welt geliebt, dann meint das auch nicht, Gott liebt die Erde, die er geschaffen hat, als Weltkugel, diese Materie, die er da zusammengefügt hat, sondern er meint die Menschen in der Welt. Er meint dich, er meint mich und er meint jede Nation, jedes Volk auf dieser ganzen Welt. Aber wie es bei den Menschen so oft ist und wie es auch bei Israel ist, wenden Menschen sich erst an Gott, wenn es ihnen richtig, richtig dreckig geht. Und ich weiß von vielen, die hier im Raum sitzen, mit denen Gott erstmal in die Tiefe gehen musste, die erstmal eine Belagerung, ein Trauma erleben mussten, die erstmal zerbrechen mussten, bevor sie schwach genug waren, um sich Gott zuzuwenden und Gott zu akzeptieren, bevor sie sagen, ich will meine Kraft, meine Stärke nur in dem Herrn haben. Und das ist bei Israel, bei dieser nationalen Rettung noch nicht eingetreten. Erst wenn es Menschen richtig brenzlig geht, wenn sie gebrochen sind, fangen sie an zu beten und um Hilfe zu schreien. Und wisst ihr, dieser Text, der richtet sich an eine traumatische Generation, die ihre Identität verloren haben. Aber dieser Zustand, den Israel da hat, der bildet so gut unsere aktuelle Generation ab, in der wir uns gerade befinden. Immer wieder hört man Menschen sagen, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Ich weiß gar nicht, was meine Identität ist. Die Menschen suchen nach Sinn. Sie sind rastlos, sie sind getrieben. Sie suchen Erfüllung. Sie haben mehr Luxus in der westlichen Welt, als sie sich ja erträumen könnten. Aber es bezieht sich nicht nur auf den Westen, sondern die ganze Welt sucht in allem Möglichen, diese Lücke zu füllen und diese Identität wiederzufinden und dieses Trauma zu heilen. Aber dieses Trauma, das bezieht sich nicht nur auf ein Erlebnis aus der Vergangenheit, was jeder von uns schon in diesem Leben erlebt hat, sondern es bezieht sich auf ein geistliches Problem. Das Problem, was Adam und Eva im Garten Eden erlebt haben, als sie zum allerersten Mal gesündigt haben und Gott ihnen sagt, ihr werdet sterben an dem Tag, an dem ihr sündigt. Und ihr dürft nicht im gelobten Land bleiben, ihr müsst rausgehen. Ihr geht in die Verbannung, ins Exil, ihr müsst raus aus dem Paradies. Und ihr erlebt dieses Trauma, weil eure Sünde euch traumatisiert hat, weil ihr könnt nicht in meiner Gegenwart sein mit dieser Sünde. Und seit dem Zeitpunkt, als Adam und Eva gesündigt haben, ist der Mensch traumatisiert in seiner Sünde. Er hat diese furchtbare Erfahrung gemacht, getrennt von Gott im geistlichen Sinne zu sein. Aber schon damals verspricht Gott zu Eva und er sagt, ich werde jemanden senden, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Das heißt, Gott hat schon damals Rettung, einen Tag der Rettung für die ganze Menschheit im Sinn. Und schon damals konnte er auch sein Versprechen halten, weil er schickt den Retter, er schickt Jesus, der am Kreuz stirbt für die Sünde, die Eva und jeder Mensch seitdem auf sich geladen hat. Und er stirbt, damit die Last und diese Strafe der Schuld nicht den Menschen treffen muss, sondern damit der Mensch frei ausgehen kann. Und Sonntag für Sonntag sitzen hier Leute in den Reihen, die diese Rettung noch nicht erlebt haben, das weiß ich. Und trotzdem seid ihr immer wieder hier und trotzdem ist dieses Trauma noch in euch präsent. Trotzdem habt ihr noch nicht erlebt, was es heißt, wenn Gott rettet und ihr seid noch gefangen in dieser Schreckensherrschaft der Sünde, wo ihr keinen Ausweg seht und eure Identität verloren habt. Und euch allen rufe ich das zu, was Petrus in seiner Pfingstpredigt dem ganzen Volk damals, das zugehört hat, zugerufen hat. Lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Lasst euch retten. Gott will einen Tag der Rettung für euch. Gott will ein Pfingsten auch heute immer noch für euch ausrufen. Ein Tag, an dem ihr den Heiligen Geist empfangt. Ein Tag, an dem ihr gerettet werdet. Gott bietet euch Rettung an. Lasst euch retten. Nehmt den Tag an, den Gott euch bietet und macht diesen Tag zum besten Tag eures Lebens. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So hat Petrus es in seiner Pfingstpredigt zum Volk gesagt. Und mit diesen Worten beendet Petrus zwar seine Pfingstpredigt, aber ich möchte das nutzen als Überleitung zum letzten Abschnitt, zu dem Tag der Buße, in dem es in den letzten 5 Versen geht. Die möchte ich einmal vorlesen. Da heißt es, aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man über den erstgeborenen Sohn weint. An jenem Tag wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage von Hadad-Rimmon in der Ebene von Megiddo. Und wehklagen wird das Land, Sippe um Sippe für sich, die Sippe des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich, die Sippe des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, die Sippe des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, die Sippe der Schemiter für sich und ihre Frauen für sich, alle übrigen Sippen, Sippe um Sippe für sich und ihre Frauen für sich. Also nachdem Gott dem Volk Israel Rettung versprochen hat und gesagt hat, dass er es auch ausführen kann, dass er alle ihre Feinde vernichten wird, beginnt er diesen Abschnitt mit den Worten, aber mit euch habe ich was anderes vor. Eure Feinde, die werde ich vernichten, aber mit euch habe ich Rettung im Sinn. Und das werde ich tun, indem ich den Geist der Gnade und des Flehens auf euch ausgieße. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das eine sehr ungewöhnliche Bezeichnung für den Heiligen Geist. Eine sehr interessante Beschreibung, der Geist der Gnade und des Flehens. Wie ist das gemeint? Wie können wir das verstehen? Die Antwort, die finden wir im weiteren Verlauf des Textes. Man erwartet, wenn man jetzt hört, und ich werde den Geist auf euch ausgießen und ihr werdet Vollmacht empfangen und Kraft und Segen und es werden euch die richtigen Worte eingegeben werden und es wird Frucht entstehen, ihr werdet Geistesgaben bekommen und so weiter. Man erwartet so viel Segen und Fülle und Kraft. Aber hier steht, Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Warum heißt diese Predigt ein perfekter Tag? Wieso kommt hier so viel Leid und Klage vor? Wieso ist in Gottes perfektem Tag auf einmal auch Trauer, Leid und Wehklagen zu sehen? In Johannes 16, in den Versen 7 bis 8 steht: Doch ich sage euch, Jesus sagt das, es ist nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, also der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Also das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht nur Versiegelung, Segen, Kraft, Vollmacht, Fülle und das alles, was er auch tut, was auch genial ist. Aber der Heilige Geist steht hier, sagt Jesus, er wird die Menschen auch überführen davon, was Sünde ist, was gerecht ist, nämlich dass der Mensch für seine Sünde sterben muss, und was Gericht bedeutet, nämlich ewigen Tod und nicht das ewige Leben. Also wenn Gott seinen Geist auf Israel ausgießt, dann ist das Teil der Rettung, weil diese Erkenntnis der Sünde für Israels Rettung essentiell notwendig ist. Israel muss erkennen, dass es ein Problem mit Gott hat. Und dann steht hier, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Also hier spricht Gott und er sagt, Israel wird auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Kann denn ein Mensch Gott durchbohren? Wann ist es jemals vorgekommen, dass Israel Gott durchbohrt hat? Wie kann ein Mensch Gott denn Schaden zufügen? Wie kann ich denn Gott durchbohren? Ich habe doch keine Macht, keine Kraft. Er ist der, der die Erde ausspannt. Wieso sagt Gott hier, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben? Und die Israeliten, die streiten sich bis heute um diesen Text und die verstehen es nicht. Die Juden, es passt nicht in ihre Religion, in ihr Weltbild, in ihr Schriftverständnis, dass hier steht, Gott sagt, die haben mich durchbohrt, weil für die ist klar, Gott kann nicht durchbohrt werden. Und sie haben recht, Gott kann von einem Menschen nicht durchbohrt werden. Aber es gab eine Zeit, in der das möglich war. Ein einziges Mal in der Menschheitsgeschichte gab es eine Zeit, wo ein Mensch oder mehrere Menschen die Möglichkeit hatten, Gott zu verletzen, Gott zu schaden und Gott sogar zu töten. Und das war die Zeit, als Gott selbst Mensch geworden ist. Als er in Jesus auf die Erde gekommen ist, als er sich erniedrigt und gedemütigt hat, so tief, dass er so verletzlich war, dass die Geschöpfe, die er geschaffen hat, denen er den Odem des Lebens eingeblasen hat, dass die ihn umbringen und durchbohren konnten. Und genau das taten die Juden damals mit Hilfe von Rom. Sie haben den Messias verworfen, er hat gewirkt, er hat die Wahrheit gesprochen, er hat Zeichen und Wunder getan, aber sie wollten nichts von ihm wissen. Sie haben nicht geglaubt, dass das der Retter ist, der im Alten Testament von all ihren Propheten verheißen wurde. Und so haben sie mit Hilfe von Rom ihn ans Kreuz gebracht, ihn verurteilt, und am Ende ist ein römischer Soldat hingegangen mit einem Speer und er hat ihn in die Seite gestoßen und sich vergewissert, dass der Messias auch wirklich tot ist. Zu schauen, wir haben Gott getötet. Und damit haben sie sich bestätigt, das war gar nicht Gott. Das war nicht der Messias, das war nicht der Sohn Gottes. Jesus ist tot und das ist der Beweis dafür, dass er nicht der Retter ist. Und wir brauchen uns nicht mehr um ihn scheren. Und seit dieser Zeit ist viel Zeit vergangen und dann kommt Zacharia und sagt das zu einem Volk, die Jesus ja gar nicht, noch nicht durchbohrt hatten. Die Juden haben noch nicht mal gelebt. Und dann wird das aber in der Endzeit passieren, wo Jesus ja auch schon längst gestorben ist. Jetzt ist Jesus schon 2000 Jahre tot und trotzdem wird den Juden eines Tages aufgehen, wir haben den Messias durchbohrt. Aber die Juden, die, die wirklich Jesus durchbohrt haben, die sind doch schon alle gestorben und zu Zacharias Zeit haben die noch gar nicht gelebt. Warum ist es trotzdem wichtig, dass die Menschen oder die Juden erstmal erkennen, dass sie den Messias durchbohrt haben? Wann ist das passiert, weil sie ja gar nicht gelebt haben? In 2. Korinther 3, in den Versen 15 bis 17 heißt es, dass immer, wenn heutzutage aus dem Alten Testament geredet wird, gelesen wird, immer wenn das Alte Testament in Israel vorgelesen wird, dann liegt eine Decke auf den Gesichtern der Juden und sie verstehen es nicht, was da gelesen wird, dass es sich auf Jesus bezieht. Dann aber in Vers 16, wenn es sich zum Herrn wendet, wird diese Decke weggenommen, der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, es kommt eine Zeit, wo die Juden verstehen werden, dass das Alte Testament sich auf den Messias bezogen hat, dass die Prophetie sich auf Jesus bezogen hat und dass seit der Zeit, dass Jesus gestorben ist, jeder Jude im Bilde gesprochen, geistlich gesprochen, immer wieder Jesus durchbohrt, weil bis heute die Juden als Volk noch nicht umgekehrt sind und diese Entscheidung von damals, die ihre Obrigkeit getroffen hat, nicht rückgängig gemacht haben. Das heißt, jeder Jude bis heute durchbohrt wieder den Messias, indem sie an ihren alten Traditionen festhalten und Jesus nicht als Herrn und Heiland akzeptieren, als Retter der Welt. Aber es kommt die Zeit, da wird die Decke weggenommen und sie werden es verstehen und der Geist des Herrn wird sie befreien und sie werden es richtig verstehen können. Und dann lesen wir, wird die Wehklage in Jerusalem groß sein wie die Wehklage von Hadad-Rimmon in der Ebene von Megiddo. Also das ist eine Wehklage, höchstwahrscheinlich die Wehklage um den König Josia ist hier gemeint, als der Pharao von Ägypten den guten und großen König Josia umgebracht hat in der Schlacht. Und damals schrieb Jeremia, der Prophet, ein Klagelied und ja, das ganze Volk hat einmütig eine Wehklage angestimmt. Sie haben geklagt um ihren König und genauso wird das Volk auch, wenn der Geist ihnen die Augen öffnen wird, um den Messias trauern, den sie durchbohrt haben, um Gott, den sie abgelehnt haben. Und dann wird es eine Klage und eine nationale Erweckung in Jerusalem geben. Und ich glaube, dazu werden die 3000 Bekehrungen an Pfingsten noch klein wirken im Vergleich dazu. Und dann lesen wir in den Versen 12 bis 14 von einer Wehklage von den einzelnen Sippen und dann wird gesagt, jeder für sich klagt und die Frauen für sich und die Sippe für sich, die Sippe für sich. Einige Sippen werden hier explizit genannt, also die Sippen David, Nathan, Levi und Shimi. Es könnte sein, dass diese Sippen stellvertretend stehen für das Haus David, für die Regierung, das Haus Nathan für die Propheten, das Haus Levi für die Priester und so weiter. Es könnte aber auch einfach stellvertretend stehen für das ganze Volk, weil im Nachgang steht ja auch, die übrigen Sippen, also alle, das ganze Volk wird einmütig klagen und trauern. Und interessant ist hier, dass immer wieder steht und die Frauen getrennt. Die klagen und ihre Frauen für sich. Die Sippe klagt für sich und die Frauen für sich. Die Sippe klagt und die Frauen für sich. Was hat es damit auf sich? Und hier geht es definitiv nicht um irgendeine frauendiskriminierende, frauenfeindliche Trennung, dass die Männer nichts mit den Frauen zu tun haben sollten oder dass das irgendwie getrennt wurde oder dass das irgendwie ja nicht zusammen möglich war. In gewisser Weise schon, aber nicht wegen dem Geschlecht, sondern hier wird einfach deutlich, wenn es um Buße geht, dann muss jeder für sich persönlich Buße tun. Damals war es so, dass der Mann als Familienoberhaupt oder auch der älteste Sohn stellvertretend für die Familie ganz viele Sachen entschieden und ausgeführt hat. Man konnte in Rechtsangelegenheiten stellvertretend vor Gericht stehen, man konnte Gelübde stellvertretend tun oder auch revidieren. Aber hier wird deutlich, wenn es um Buße geht, muss jeder für sich klagen. Jeder für sich muss Sündenerkenntnis bekommen. Jede Sippe für sich. Da kann auch nicht mehr die Regierung stellvertretend für die übrigen Sippen Buße tun. Der Priester kann im Tempel nicht mehr stellvertretend Buße tun für das ganze Volk. Die ganzen Sippschaften, jeder musste persönlich bereuen und klagen und bedauern die Sünde, die er begangen hat. Und so war es auch immer in der Opferzeremonie damals im Tempel. Das Sündopfer musste immer von dem gebracht werden, der die Sünde begangen hat. Buße muss immer der tun, der gesündigt hat. Und das kann man nicht stellvertretend für jemand anderen machen. Also der Mann kann die Familie nicht in den Himmel schleifen und die Frau kann die Kinder nicht in den Himmel schleifen. Jeder muss für sich persönlich Sündenerkenntnis bekommen, Buße dafür tun, was er getan hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesem Wirken des Heiligen Geistes, dieses Überführen von Sünde. Ich hatte das immer nicht so auf dem Schirm, dass der Heilige Geist auch das macht. Aber die Bibel lehrt, dass die Erkenntnis der Sünde ein Gnadengeschenk ist. Dass es eine Gnade ist, die man empfängt. Und ich weiß noch, als mein Bruder sich bekehrt hat, da hat er das Wirken des Heiligen Geistes beschrieben damit, dass er sagt, wenn der Heilige Geist, als er bei mir gewirkt hat, da konnte ich nicht atmen von der Last der Schuld. Das heißt, Gott hat ihm irgendwann mal diese Decke weggenommen, dass er gesehen hat, sich selbst in dem Licht, in dem Gott ihn im geistlichen Lichte sieht. Und das hat ihm den Atem weggenommen, weil er die Schuld erkannt hat. Und ich finde das so heftig, als er das gesagt hat, dachte ich so, wow, das ist die Bestätigung dafür, dass du wiedergeboren bist. Das ist die Bestätigung dafür, dass du wirklich den Heiligen Geist hast, weil das ist ein Wirken, was, ja, das kann man nicht selbst hervorbringen. Und ich glaube, für uns alle, die wir hier sitzen, nicht nur für das Volk Israel, ist es wichtig, dass wir diese Art des Wirkens des Heiligen Geistes erleben. Dass das nicht nur ein Sprichwort ist oder eine Prophetie für Israel, sondern dass es für jeden von uns persönlich wird. Und an dieser Stelle, als ich in der Predigtvorbereitung war, ich habe richtig Schwierigkeiten bekommen, jetzt irgendwie in die Anwendung reinzufinden. Weil wie soll man an diesem Punkt jetzt mit menschlichen Worten irgendwie das in unsere Realität übertragen? Hier steht, der Geist des Herrn ist Freiheit und er nimmt die Decke weg. Also wie verstehen wir jetzt das, was hier für Israel prophezeit wird, in unserer Realität? Wie beziehen wir das? Was kann man jetzt sagen, damit wir das verstehen, was das für uns heute bedeutet? Klar, ich kann mich hier hinstellen, ich kann sagen, hast schon mal gelogen, du bist schlecht, du bist Sünder. Hast du das schon mal gemacht, hast die 10 Gebote, zack, 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 du bist schlecht, du bist sündig, wir alle sind sündig. Man kann sich vorne hinstellen und man kann logisch begründen, warum wir alle schlecht sind. Aber ich glaube, wir wissen, was Menschen machen, wenn man ihnen sagt, du bist schlecht, dann neigen wir alle, ich auch, dazu, der ist schuld. Die Umstände sind schuld, der hat mich provoziert, da ist mir die Hand ausgerutscht. Man neigt dazu, die Sünde kleinzureden. So schlimm ist das gar nicht und ja, hast du mal das bedacht und andere Personen sind schuld. Man redet sich raus. Um diese Bibelstelle wirklich zu verstehen und für sich persönlich annehmen zu können, muss der Heilige Geist die Decke von diesem Herzen wegnehmen. Und wenn das Herz verstockt und hart ist, dann wird keine Sündenerkenntnis kommen. Und weil ich keine menschlichen Worte finde und das nicht richtig erklären kann, will ich euch einfach nur erklären oder erzählen, wie Gott an meinem Herzen gearbeitet hat und wie mein Herz weich geworden ist. Und ich hoffe, dass es euch zum Segen wird. Ich bin jetzt fast 8 Jahre bekehrt und als ich damals zum Glauben gekommen bin, da war ich in Drogen, ich war gewalttätig. Ich habe verschiedene andere Süchte gehabt. Ich habe in Ausschweifungen, in Unzucht gelebt. Ich habe gestohlen, gelogen. Ich war kriminell. Ich habe eigentlich ganz offensichtlich ganz viel Schlimmes gemacht. Und als ich dann zu Jesus gekommen bin, habe ich auch erkannt, dass das alles schlecht war, dass ich dafür den Tod verdient habe und dass Jesus für mich am Kreuz sterben musste, damit ich gerettet werden kann. Also habe ich das alles vors Kreuz gebracht aus Angst vor der Strafe, aus Angst vor der Hölle und weil ich nicht mehr weiter wusste, weil ich mein Leben vor die Wand gefahren habe. Und Gott war treu, hat mich gerettet, hat die Verheißungen erfüllt, hat mich befreit von diesen Dingen, hat die Schuld getragen, die Strafe dafür und hat mich neu gemacht. Mein Problem war nur danach, ich dachte, guck mal, ich rauche nicht mehr, ich saufe vielleicht nicht mehr, ich stehle nicht mehr, ich bin jetzt gut. Da gibt es noch ganz viele Sünder draußen, Heiden, Nichtchristen. Ja, die sind alle schlecht, weil die machen dies, dies, dies und das. Und man hat so die Lieblingssünden aufgezählt, davon bin ich jetzt frei, ich bin gut. Und ich wurde selbstgefällig und selbstgerecht und habe gedacht, ich bin jetzt gut. Meine Sünden sind vergeben, ich bin jetzt gut. Und das stimmt zum Teil auch von der Identität her, ist mir alle Schuld vergeben. Ich bin ein Kind Gottes, ich habe keine Strafe für die Schuld. Aber was mir noch gefehlt hat, ist, dass Gott mir mein Herz offenbart hat. Weil heute weiß ich, dass die ganzen Sünden, die ich da getan habe, nur die Spitze des Eisbergs waren. Das, was öffentlich geworden ist, das, was die Menschen gesehen haben, war, wie ich gelebt habe. Aber was die Menschen nicht gesehen haben, war, was in mir drin vorgegangen ist. Und das ist nur das, was vor Augen liegt. Aber der Mensch steht in Samuel, schaut das Herz, der Mensch sieht, was vor Augen liegt, aber der Herz sieht, der Herr sieht das Herz an. So. Das heißt, eines Tages hat Gott mir gezeigt, Dieter, nicht die Taten, nicht nur die Taten, die du tust, sind das Problem, sondern dein Herz, deine Motivation, deine Haltung, warum du das tust. Jedes Mal, wenn ich gelogen habe, dann habe ich eigentlich unterbewusst gedacht, Jesus, deine Rettung reicht mir nicht. Wenn ich jetzt die Wahrheit sage, wie stehe ich denn jetzt da? Also rette ich mich selbst aus dieser Situation, indem ich lüge, du misch dich mal jetzt gerade bitte nicht ein, ich bin jetzt mein eigener Retter. Jedes Mal, wenn ich gestohlen habe, habe ich gesagt, Gott, du versorgst mich nicht gut genug, du reichst jetzt nicht, ich rette mich selbst, indem ich mir nehme, was mir nicht gehört, indem ich gegen dich sündige und jetzt geh mal bitte zur Seite und lass mich was machen hier. Jedes Mal, wenn ich Drogen genommen habe, habe ich gesagt, Gott, die Realität, in der ich lebe, die gefällt mir nicht, ich komme damit nicht klar, ich muss mich abschießen, ich rette mich selbst aus der Realität, also knall ich mir was rein. Und du rettest mich nicht. Dein Kreuz reicht für mich nicht aus. Deine Rettung brauche ich jetzt nicht. Ich habe die Drogen. Jedes Mal, wenn ich gewalttätig geworden bin, habe ich gesagt, Gott, ich brauche dich nicht. Ich bin selbst stark genug. Und wenn einer mir was sagt oder mich provoziert, dann mache ich den fertig. Und ich rette mich selbst. Und ich bin stark. Und meine Stärke liegt nicht in dem Herrn der Herrscharen, sondern in mir selbst. Und mein Problem war in diesem allen nicht, dass ich was getan habe, sondern mein Problem war immer, warum ich es getan habe. Und jedes Mal, wenn ich mich selbst gerettet habe, bin ich mit meinem Speer zum Kreuz gegangen und ich habe ihn Jesus in die Seite gerammt und habe mich vergewissert, dass der Retter auch wirklich tot ist, damit ich mich jetzt gerade selbst retten kann. Und diese Erkenntnis ist das, was wir hier brauchen. Und das ist das, was nur der Heilige Geist in uns tun kann. Und dann werden wir aufhören zu sagen, der tut dies und das, der tut dies und das. Und wir gucken nur nach außen und unsere ganze Welt ist nur Werksgerechtigkeit. Es ist so gut, dass wir den Galaterbrief durchgehen als Gemeinde, wo auch so viel über den Heiligen Geist noch steht, was der macht. Wir alle brauchen das, dass diese Decke von unserem Herzen weggenommen wird und dass wir einfach mal ehrlich zu uns selbst sind und sagen, ich bin ein kaputter Mensch. Egal, was für einen Job ich habe, egal, wie viel Geld ich habe, egal, wie stark ich bin, egal, wie viele Leute mich feiern, wie fame ich bin, egal, was ich habe auf dieser Welt, ich bin kaputt geistlich, wenn ich nicht Jesus habe. Ich bin getrennt von Gott, wenn ich nicht Jesus habe. Und wenn meine Identität nicht in Christus liegt, dann bin ich tot geistlich. Wie viel traumatisierter kann man sein, als geistlich tot zu sein? Und es gibt in der Bibel diese Geschichte, da kommt eine Prostituierte zu Jesus Und sie weint und weint und die Füße fließen auf Jesu Füße, auf die Tränen fließen auf Jesu Füße und sie trocknet das mit ihren Haaren und dann sitzen die Pharisäer daneben und sie sagen, siehst du nicht, dass das eine Hure ist? Was macht die da mit dir? Warum lässt du sie so nah an dich ran? Und dann sagt Jesus, sie hat viel geliebt, weil wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und ich glaube, wir alle, wir sagen immer wieder, Herr, hilf mir, wir wollen dich mehr lieben, wir wollen Jesus mehr lieben. Wir müssen verstehen, wie viel uns vergeben wurde, damit wir Jesus mehr lieben können. Und an Pfingsten predigt Petrus zu den Leuten und dann steht da und es stach sie ins Herz. Es stach sie ins Herz, es überführte sie. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und er wirkte in den Menschen und 3000 Menschen kamen zur Rettung, taten Buße und ließen sich taufen, weil ihnen klar wurde, wir haben Jesus ans Kreuz gebracht. Jede meiner Sünden ist ein Nagel an seinem Kreuz und er ist gestorben, um mich zu retten. Und ich habe so sehr gebetet in der Predigtvorbereitung, dass auch heute hier ein zweites Pfingsten passiert. Nicht, dass wir eine zweite übernatürliche Erfahrung mit dem Heiligen Geist brauchen oder so, aber dass wir neu erfüllt werden vom Heiligen Geist und von Sündenerkenntnis, dass wir Jesus mehr lieben, wir, die wir bekehrt sind. Und dass das der beste Tag unseres Lebens ist. Der Tag der Bekehrung, der Tag der Sündenerkenntnis. Und wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, wenn du noch gar nicht weißt, was das heißt, den Heiligen Geist zu erleben, wenn du noch gar nicht deine Identität in Christus gefunden hast, dann kann das heute der beste Tag deines Lebens werden. Ich werde dich nicht überreden und dir irgendwie erklären, warum du schuld bist, warum du sündig bist. Ich kann das nicht, ich will das nicht und ich will nicht die Art von Prediger sein, die dir jetzt die Hölle heiß machen. Aber der Heilige Geist, der kann das. Und wenn du tief in dich reinschaust und ehrlich zu dir selbst bist, dann wirst du von Gott den Geist der Gnade und des Flehens bekommen. Dann wirst du die Gnade der Buße empfangen. Tut Buße und lasst euch retten. Tut Buße und lasst euch retten. Das ist der Appell an Pfingsten gewesen. Und das ist auch ja, das, was ich heute einfach mir wünsche für diese Gemeinde. Amen.